Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge.
Ja, aber trotzdem habe ich dann gemerkt, so dass wenn wir so in einem Meetingraum gesessen sind und es ging darum, so Ideen zu spinnen für eine Kampagne, dann hat mir der Kopf, also es hat geraucht. Und wenn es dann darum ging, okay, und jetzt layouten wir das und machen Layouts, dann konnte ich halt die Layouts rausballern ohne Ende und habe gemerkt, so nee, ich bin kein Werber, ich bin eher Designer. Und dann habe ich die ersten Webseiten auch gesehen und irgendwann gab es halt mal so einen Moment nachts so, wo ich mir gedacht habe, so was mache ich denn hier eigentlich so? Das macht mir gar nicht Spaß. Also es würde mich jetzt nicht stören, wenn es das wäre, was ich gerne mache. Und ja, dann habe ich am nächsten Tag gleich gekündigt. So.
Kennst du eigentlich schon Blinkist? Ich muss zugeben, ich habe das erst kürzlich entdeckt, war aber gleich hin und weg von dem Konzept. Ich stehe wahnsinnig auf Sachbücher, aber davon kann man ja auch nicht unendlich lesen. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, wer hat schon die Zeit dazu? Blinkist bringt deshalb die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts in jeweils nur 15 Minuten gut verständlich auf den Punkt. Und danach kann man sich dann immer noch entscheiden, ob das eigentlich schon reicht oder ob ich dann auch noch das ganze Buch lesen möchte. Oft reicht es ja auch schon, wenn man so die Essenz begriffen hat. Und ich muss ja nicht in jedem Thema komplett für 2 Wochen versinken. Blinkist hat auch aktuelle Bestseller mit dabei und sogar kuratierte Listen mit Vorschlägen. Unter anderem auch Bücher von Yuval Noah Harari, den ich ja schon häufiger erwähnt habe. Für Ohne den Hype-Hörer hat Blinkist jetzt ein ziemlich cooles Angebot. Unter blinkist.de/ODH, das ist blinkist.de/ODH, bekommst du erstens ein kostenloses Probeabo für 7 Tage und zweitens 25% Rabatt auf das Jahresabo Premium. Du kannst also wirklich nichts falsch machen, probier es einfach mal aus. Ich finde es wirklich eine sehr coole Idee und gerade heute, wo man leicht mal das Gefühl hat, dass man irgendwie von allem mal gehört haben muss und gleichzeitig keine Zeit für irgendwas mehr hat, ist Blinkist ja schon lange überfällig. Den Link mit dem Angebot findest du natürlich auch nochmal hier in den Shownotes. Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jüngsmeier und mein Gast heute ist der Designer und Künstler Christian Hundertmark, auch bekannt als C100. Normalerweise bin ich mit meinen Gästen ja eigentlich alleine und die Gespräche werden oft recht intim. Aber diesmal saßen Christian und ich im Rahmen der Munich Creative Business Week im vollbesetzten USM Haller Showroom in München vor Publikum. Erstaunlicherweise hat es unser Gespräch aber, glaube ich zumindest, kaum beeinflusst. Vielen Dank nochmal an alle, die dabei waren und an USM Haller für die wirklich sehr beeindruckende Gastfreundschaft an diesem Abend und natürlich auch an die MCBW. Christian arbeitet als Designer hauptsächlich als One-Man-Show, so wie ich das auch jahrelang gemacht habe. Aber in seiner künstlerischen Arbeit geht es oft um Zusammenarbeit, wie in dem Graffiti-inspirierten Projekt Layer Cake, dem Versus Project oder auch in der Buchserie The Art of Rebellion. Wir sprachen unter anderem über seine Arbeit, seine Kunst, darüber, was Leidenschaft alles vom Privatleben fordert, über die Vor- und Nachteile des Freelancer-Lebens und über Kunst im öffentlichen Raum. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und verpasse auch nicht den Newsletter. Jeden Sonntagmorgen 5 Tipps ohne den Hype, 3 Tipps von einem Gast und 2 von mir. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf der Website. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Christian Hundertmark.
Alright. Es ist auch unser erster Podcast-Event quasi. Es ist das erste Mal, dass wir das vor Publikum machen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
geht.
Okay. Aber wir sind ja alle unter Freunden eigentlich. Ja. Wir versuchen laut zu reden. Ich hoffe, ihr könnt uns alle gut hören. Ja? Ja? Super? Okay, cool. Ganz kurz mal zu mir oder zu dem Podcast. Ohne den Hype ist ein wöchentlicher Podcast. Ist eine Sammlung von Gesprächen mit Kreativen aus allen möglichen Bereichen. Und ich versuche das Ganze immer so intim wie möglich zu halten. Das heißt, meistens bin ich sehr schlecht vorbereitet, weil ich finde, dass das eigentlich eine gute Art ist, die Leute wirklich authentisch kennenzulernen. Und das Ganze eben soll auch, wie der Titel eben ist, ohne den ganzen Hype sein, der sonst eben um so Leute ist wie Stefan Sargmeister oder Mirko Borsche oder Christian. Und das wird jetzt hier Folge 79, wenn ich mich nicht irre. Und wie gesagt, mit dabei waren unter anderem schon Stefan Sargmeister, Mirko Borsche, Sarah Illenberger, die auch hier aus München kommt. Dann auch Menschen aus der Kunst wie Johann König, der Galerist aus Berlin, der ja auch sehr, sehr bekannt geworden ist. Ezra Güllmann aus dem Kulturbereich, Leute wie Christoph Arment vom Zeitmagazin, der auch da mit drauf ist. Ihr könnt übrigens da auch diese QR-Codes einfach scannen und dann kommt ihr direkt zu den Podcast-Folgen. Musiker und Musikerinnen waren auch schon dabei, wie Mark Forster war letztes Jahr mal mit dabei oder jetzt diese Woche gerade ist erst die Folge mit der Sängerin Mowgli rausgekommen, weil die gerade ihr neues Album gelauncht hat.
Mowgli.
Mowgli. Noch nie gehört?
Nee, mein Hund hieß Mowgli.
Ah, schau. Und so schließt sich der Kreis quasi. So
schließt sich der Kreis, genau.
genau. Und jetzt zu Christian. Das Witzige ist, ich kenne Christians Arbeit tatsächlich schon seit über 20 Jahren. Als ich angefangen habe ich bin eigentlich auch Designer und Fotograf gewesen, sage ich jetzt mal, bevor ich mit diesem Podcast angefangen habe. Und Christian ist 7 Jahre älter als ich. Stimmt? 47?
Ja.
Ich bin 40. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen aufgeschaut und du warst irgendwie so da, wo ich gerne hin wollte. Es ist ja immer so, du bist quasi die Generation da drüber. Und so ging es mir damals irgendwie schon. Deswegen finde ich es jetzt auch ziemlich cool, dass wir halt jetzt die Möglichkeit haben, einfach so mal zu quatschen über deinen Lebensweg. Einfach zwei Kerle in einem Showroom an einem Schreibtisch mit Publikum und danach hören es Tausende von Leuten in dem Podcast. Also total natürliche Situation. Und ja, du bist eben Designer und Künstler. Deine Karriere hat mit dem Graffiti, würde ich sagen, begonnen. So aus der Urban Contemporary Art, ist das fair, das sozusagen?
Mehr oder weniger, ja.
Mehr oder weniger. Wie hat denn das Ganze so angefangen? Wie und
das
wann?
Das Ganze hat angefangen so. Wie viele andere Designer, Kreative habe ich als Kind natürlich viel gezeichnet und so die richtige also es gab bei mir mehrere Initialzündungen und die erste Initialzündung war eigentlich, 1982, hat gar nichts mit Kunst in dem Sinn zu tun, aber es war so, da habe ich...
Da warst du in 7, kann ich sagen, weil das war mein Geburtsjahr.
Genau. Und da habe ich E.T. im Kino gesehen. Aha. Und da gab es diese tolle Szene, wo die Verfolgungsjagd mit den Kids auf den BMX-Rädern waren und dann wollte ich sofort ein BMX-Rad haben.
Wo sie vor dem Mond herfliegen dann.
Genau, genau. Mhm. Und seitdem bin ich begeisterter BMX-Fahrer und habe da also sehr viel Zeit rein investiert und war so in diesem ganzen BMX-Imperium immer so eingetaucht. Und es ging dann weiter, dass ich mit 15, habe ich in einem langweiligen Skiurlaub mir gedacht, ich zeichne jetzt mal eine Graffiti-Skizze und habe dann also angefangen mit Graffiti. Also gar keine Ahnung gehabt, was das ist, kannte das natürlich von den S-Bahn-Linien so, wenn man da in die Stadt reingefahren ist und von den Zügen und so.
War das dann auch so dein Einfluss,
diese S-Bahn-Züge? Auf was ich raus will, ist, dass diese verschiedenen Subkulturen, also ich bin ja so ein Kind der 80er Jahre, die haben mich extrem beeinflusst und bis heute auch. Und das ist so ein geschlossenes System, was irgendwie immer wieder kommt so und wo ich immer auch so Energie rausziehe. Und dadurch, dass ich dann eben mit Graffiti angefangen hatte, habe ich regelmäßig gezeichnet oder musste richtig viel zeichnen, weil die Graffiti-Szene sehr hart ist. Das ist so, da wird dir eigentlich nichts verziehen. Da musst du wirklich schnell gut sein. Also das bedeutet, wenn du da ein Bild sprühst, kann es sein, dass eine Stunde später jemand kommt und das Bild einfach übermalt. Wenn du Pech hast, kommt er irgendwie und nimmt dir auch noch die Dosen weg. Also das ist schon also ziemlich tough, so für einen Teenager da reinzukommen. Also
aber was waren die Sachen, die du am Anfang so gemalt hast? Eher so figürliche Sachen? Und ich meine, das meiste sind ja viel so Tags und oder halt...
totalen Schrott. mein erstes Graffiti war wirklich... Batman.
Batman.
Ja, das war so ein, so hieß Batman. Mhm. Und ich habe auch keine Ahnung gehabt, dass es Tags heißt oder so. Ich habe einfach nur diese Schriften, die man daneben macht, so auch ausprobiert. Also ich war wirklich so ein richtiger Toy, so ein richtiger Anfänger. Und aber ja, wollte halt dann immer besser werden und habe dann also Tag und Nacht gezeichnet. Dann ja auch dann, es gab in München ja so mehrere legale Wände auch, also wo man dann auch andere Sprüher kennengelernt hat. Zu der Zeit habe ich auch Mirko kennengelernt, also damals auch Teenager, so small damals, genau.
Und da habe ich, hab ich mich mit Mirko ja auch drüber unterhalten, in den, wir haben einen Podcast gemacht vor, ja, ich will jetzt nicht lügen, vor 2-3 Monaten sowas würde ich sagen, und da ging es auch ziemlich viel um diese Graffiti-Szene, weil der auch sehr, sehr, sehr verwurzelt drin war.
Ja, also mir hat das wahnsinnig viel gebracht, also sowohl, also jetzt für meine spätere Laufbahn, also weil, weil einfach du sehr viel üben musst, um besser zu werden, und du hast eine ziemlich krasse Eigenverantwortung, also ich vergleiche das immer damit so, also dasselbe ist es beim BMX-Fahren oder Skateboard-Fahren auch. Du bist dafür verantwortlich, was das Ergebnis ist. Mhm. Also umgekehrt, wenn du jetzt in einem Fußballverein bist und du hast das beste Spiel deines Lebens, aber alle anderen spielen schlecht und ihr verliert, dann hast du eigentlich trotzdem, habt ihr verloren. Und andersrum halt, also wenn du kannst noch so schlecht spielen und dann spielen alle anderen gut und du gewinnst auch irgendwie. Und das ist beim BMX-Fahren, Skateboard-Fahren oder Sprühen, da gibt es bestimmt noch zig andere Sachen, ist es so, für den Erfolg bist du selbst verantwortlich.
Also, mir geht es ähnlich, ja. Aber heißt das, dass du schwer Verantwortung aus der Hand geben kannst? Weil bei mir ist es so, ich tue mir sehr schwer damit.
Das ist eine Fangfrage.
Das ist eine ganz ehrliche
vielleicht
Frage.
Ist das also der Grund auch, warum ich nach wie vor oder wieder eine One-Man-Show bin. Mhm. Also, weil ich bin auch gerne, also nach wie vor ein Tüftler und setze mich damit auseinander. Mittlerweile, also muss ich auch ein bisschen delegieren und auch mal was rausgeben, aber im Endeffekt ja, mache ich das einfach auch zu gerne und habe da wahnsinnig viel Spaß dran und merke dann auch, also wie schön es ist, wenn so du irgendwann die Früchte der vielen Arbeit erntest. Also bei Graffiti war das dann auch so. Ich bin dann über die Jahre hinweg also natürlich dann auch besser geworden und dann gab es auch wieder so einen ja, so ein Magic Moment so, wo mir dann irgendwann ein anderer Sprüher gesagt hatte, so, also ich hatte, vorweg muss ich sagen, ich habe am Anfang nur legal gesprüht und über die ersten paar Jahre so und irgendwann, und bin dann auch wirklich schön, habe dann schöne Bilder gemalt und so, und irgendwann war ich mal, nachdem ich eine schöne Wand gemalt hatte, saßen wir in so einem Café und dann war so ein anderer Sprüher und der hat dann zu mir gesagt, so, hey Christian, du kannst noch so viele schöne Bilder malen, wenn du den Respekt von den anderen Sprühern haben willst, dann musst du illegal malen. Boom! Ich so, ja, okay, gut. In derselben Nacht habe ich mein erstes illegales Bild gemalt. Und,
ich würde mal sagen, es ist alles verjährt.
Ist alles also verjährt, also deswegen, ich kann da auch
aber was
frei drüber sprechen.
Wo war es denn?
Wo? Im Münchner Norden.
Im Münchner Norden, okay, genau, wollen wir nicht
nicht werden. Weit weg, nicht weit weg. Also ich meine, ich hatte ja auch nicht wirklich Ahnung, wie das, also schon so ein bisschen. Also ich muss sagen, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig gewesen. Und ich hatte dann aber das Glück, dass mich so ein paar von den älteren Sprühern so auch mitgenommen haben. Und was es mir dann letztendlich für meinen weiteren Lebenslauf gebracht hat, ist, dass ich da sehr gemerkt habe, also wenn man das Ganze professionell und nicht irgendwie so, ich renne da mit dem Rucksack so zur S-Bahn hin und fange an zu sprühen, sondern wenn man das wirklich professionell macht, was da alles möglich ist, also mit dem richtigen Plan, mit der richtigen Vorbereitung und das ist alles, also ja, wie in einem Gefecht irgendwie. Also du legst da Stolperfallen, du hast Walkie-Talkies, du bist im Gebüsch mit einem Nachtsichtgerät und so weiter. Also
ihr habt wirklich Stolperfallen gelegt,
ja, ja.
Um euch Zeit zu erkaufen?
Nee, also ja doch, mehr oder weniger. Es gab so, also es gab ein S-Bahn-Depot und da ist parallel so ein Weg reingefahren, also gegangen, wo man mit dem Auto, also wo die Polizei, wenn was war, sind die ja mit dem Auto reingefahren. Und da hast du halt einfach einen Baum reingelegt, weil da mussten die aussteigen und da hast du halt ein bisschen Vorsprung gehabt. Ja, auf jeden Fall, also, also mir hat das gebracht, dass ich gesehen habe, wenn du das professionell machst, dann kannst du wirklich wahnsinnig viel erreichen. Und wenn du auch sozusagen, also das sind ja auch nur bestimmte Zeitfenster, die du hast, also wo du dann sprühen kannst und dann siehst du, was du innerhalb von 2 Stunden für einen großen S-Bahn-Zug von vorne bis hinten.
Wenn du halt die Planung davor gemacht hast.
Wenn du den Plan hast, genau. Und dasselbe ist es, finde ich, auch eben auch in meinem weiteren Lebenslauf gewesen. Somit, also sei es jetzt irgendwelche Buchprojekte oder so. Eigentlich sehr oft so, die Projekte sind davor, wenn ich davor stehe, ist es so ein Riesenberg, wo ich mir denke, boah, krass, wie soll ich denn das schaffen? Mhm. So, keine Ahnung. Und wenn du dann mal anfängst und dich damit auseinandersetzt, Step by Step, dann schaffst du das auch irgendwie.
Aber es ist es ja auch immer. Es ist immer so Step by Step. Und wenn man so das Große sieht, dann ist es immer total erschlagend. Du musst dann einfach irgendwo anfangen und dann findet sich schon immer irgendwie der Weg dadurch.
Genau.
Aber was, wie war es? Ich weiß gar nicht, hast du dann irgendwie Kommunikationsdesign studiert oder sowas? Oder wie?
Ja, also es ging dann weiter, dass ich also auf der Forstgestaltung war und dann bin ich glücklicherweise ausgemustert worden. Und insofern war meine Jahresplanung, also eigentlich habe ich gedacht, ich mache Zivildienst, habe ich ein Jahr frei gehabt, in dem ich nur gesprüht habe.
Wären es 12 Monate bei dir gewesen?
Ich glaube, ja. So was? Genau. Ja. Also ich wurde auf jeden Fall ausgemustert und habe dann also ein Jahr lang nur noch gesprüht. Und in der Zeit also mir schon überlegt, so, ja, was könnte ich da machen? Und das war schon klar.
Was haben deine Eltern davon gehalten, dass du ausgemustert wurdest und dann ein Jahr lang einfach nur so rumfaulenzt hast?
Die fanden es gar nicht so schlimm, weil ich hatte also glücklicherweise sehr früh auch Sprühaufträge gemacht, gemacht und habe dadurch auch echt auch immer gut Geld verdient. Also ich musste mir nicht wie viele Sprüher die Dosen klauen, sondern ich habe also große Aufträge gemacht, habe also auch gut Geld verdient. Und es war schon klar, dass ich irgendwas in Richtung Illustration, Gestaltung mache. Also ich habe in meiner Graffiti-Zeit eben sehr viel so Figuren, Characters gemacht und habe dann erst später zu den Styles, also zu der Typo gefunden. Und ja, insofern war das klar, dass es irgendwo in die Richtung geht. Und ich hatte mir dann überlegt, dass ich also Kommunikationsdesign studieren wollte, weil das irgendwie da zu der Zeit sehr viele Sprüher auch gemacht haben. Das ist so der klassische Weg.
Kommunikationsdesign gewesen. Ist ja auch bis heute, habe ich den Eindruck, immer so der Studiengang, den man macht, wenn man eigentlich nicht so genau weiß, was man machen will.
Ja, wobei ich eigentlich schon wusste, dass ich das machen will. So. Aber und ich hatte halt das Glück, dass einer der Sprüher, der mich also da sehr gecoacht hat in Richtung, wie man das alles macht, der war so 5 Jahre älter als ich und der hat schon so ein paar Steps vorgelegt und war dann auch eben auf einer Designschule und hat mir dann gesagt, hey, hier, das ist echt ganz cool. Dann habe ich mir das angeschaut und dann war das klar, dass ich das machen will.
Auf welcher Schule warst du denn?
Das war die Blocherer Schule.
Okay.
Das ist so eine Traditionsschule gewesen, so, also eigentlich irgendwie eine Kunstschule früher mal, über 100 Jahre alt und hatten damals noch einen sehr guten Ruf, das also ging dann mal so auf und ab, so.
Okay.
Ja, genau, also, genau, und war auf jeden Fall genau das Richtige für mich, also ich hatte eigentlich, wollte ich das nur mal testen, so ein Semester, und dann war es aber klar, okay, das ziehe ich durch, das finde ich super, weil du da auf jeden Fall, also das hat mich weitergebracht, das hat so, ich hatte nach der FOS, hatte ich ein bisschen so einen Punkt, wo ich halt also klar zeichnen konnte so und ich hätte dann gerne was in Richtung Illustration gemacht. Es gab aber, glaube ich, nur in Hamburg eine Illustrationsschule und ich war dann doch sehr München verbandelt und war dann so, ah nee, und irgendwie so, ist doch alles schön hier so. Und dann hat sich das angeboten und dann war es so, ja cool, mache ich das.
Und da hat sich, das ist ja eigentlich auch witzig, weil jetzt Illustration, davon hast du dich eigentlich ziemlich weit weg entfernt mit den abstrakten Sachen, oder?
Es sind Kreise. Also, nee, ich habe eigentlich, also ja, Illustration, also in dem Sinn, ich bin kein Illustrator geworden, der nur Illustration macht, aber ich habe schon auch sehr illustrativ eine Zeit lang gearbeitet. Also ich habe ja sehr viel so Flyer und Plakate für Clubveranstaltungen gemacht und auch Musikplattencovers und da ist es ja dann doch sehr so dieser collagige Stil. Und das kam aber alles auch erst so später. Also jetzt dieses klassische, ich mache einen Buchtitel mit einer gemalten Illo, das habe ich nicht gemacht in dem Sinn.
Hast du während der Schulzeit dann weiter auch so Sprühjobs gemacht oder also nebenbei noch gearbeitet oder war das dann irgendwie rein
Studium? Das hat sich dann so ein bisschen so verlagert. Das ist dann mehr so, sind halt dann so die ersten Grafikjobs gekommen. Dann war es eigentlich so, dass ich Ende des, also ich habe dann auch so, ich glaube, die ersten Plattencovers kamen dann auch schon. Also es kann sein, dass ich das so ein bisschen jetzt durcheinander bringe, zeitlich, ist ja doch schon.
Es ist schon eine Weile her.
Ja. 99 habe ich abgeschlossen. Sind wir ehrlich, ja. So. Genau. Aber das hat sich so ein bisschen dann so verändert, dass man halt dann auch mal so einen Logo-Job gemacht hat, weil der Christian macht jetzt ja hier Design und dann kann man ihn nochmal fragen, ob man ein Logo macht und so.
Für sehr wenig Geld,
für einen Kasten Spezi. Genau, nee, und so ist es dann in die Richtung gegangen. Und das Studium, muss man dazu sagen, ist am Ende des Studiums, das war zu der Zeit, glaube ich, noch sehr Usus so, sehr in Richtung Werbung geschoben worden. Und es gab zu dem Zeitpunkt auch keine klassischen kleinen Designstudios.
So ja, wie es eben, jetzt das war ja auch eine andere Zeit. Da gab es ja nur Werbeagenturen eigentlich. Und da bist du halt rein als Grafiker dann und hast dann halt irgendwie das umgesetzt, was die Konzepte oder Texte halt irgendwie sich ausgedacht haben.
Ja, also ich hatte Glück. Also ich war, ich hatte im Studium, habe ich schon ein Praktikum gemacht und hatte da also auch sehr gute Artdirektoren, mit denen ich immer noch befreundet bin. Und einer von denen hat mich dann in eine Agentur reingeholt, die gerade im Aufbau waren und mich also als Junior Art Director da reingeholt. Also dadurch, dass ich halt schon so ein paar Erfahrungen sammeln konnte, war ich jetzt nicht nur als Grafiker, sondern gleich so als Junior drin. Mhm. Und es war dann auch gleich so, dass es sehr viel Neugeschäft war und also ja Hardcore-Werbung, also ganz viele Pitches und ja, also
Pitches,
ich habe dann...
Pitches habe ich immer gehasst. Das war einfach so viel verschwendete Zeit. Und vor allem damals musste man ja alles auch immer noch aufkleben. So alles ausgedruckt und dann auf diese...
Eigene Geschichte.
Ja, bitte.
So die Tiefschläge, die man so in seinem Leben hat. Ich hatte, das war noch im Praktikum, war ich in einer Agentur. Und es hieß so, ja, morgen ist große Präsentation für einen großen Kunden und heute musst du bestimmt länger bleiben, weil du musst ganz viel Pappen aufziehen. Und ich so, okay, gut, schon mal drauf eingestellt. Und man musste ja früher, also gab es ja entweder die Möglichkeit, mit Sprühkleber sie aufzuziehen mit dieser Doppelhaftfolie. Zum Glück musste ich das da nicht machen, weil damit hätte es noch länger gebraucht. Aber ich habe, ich glaube, so 80 Pappen aufgezogen. Oh Gott. Und ich war ungefähr bei der 60. Pappe und dann kam halt der CD rein, schaut die sich so an, so, nee, die nicht. Pff, haut sie weg, so zerbricht sie weg.
Und dir blutet das Herz.
Und hat wirklich so 20 Pappen einfach weggeschmissen. Mhm. Und ich so, okay, danke.
Ich hatte das Glück, dass ich mit so Frickelarbeit bin ich immer sehr schlecht, wenn ich unmotiviert bin, ja. Wie wahrscheinlich die meisten. Und ich habe mich so blöd angestellt immer, dass die irgendwann gesagt haben, das bringt nichts, wenn das macht. Das macht jetzt wer anders. Nee, und so war ich dann fein
also
raus.
Also ich hatte da einen anderen Artdirektor, der war dann später da, der hat mich mal wirklich einen Dummy, glaube ich, 5-mal basteln lassen. So ein Aufklappding, was in der Mitte ein Loch haben sollte. Aha. Und es sah wirklich, es war okay. Das war, hätte man präsentieren können. Er so, nee, kannst du es nochmal machen? Und ich so, okay. So, also ja, da lernt man dann schon auch was so.
Ja. Wie lange warst du bei der Agentur dann?
Ich war dann, also das war nicht in der Agentur, das war dann, also das war in der Praktikumsagentur. Mhm. In der Agentur war ich ein Jahr und ja, ziemlich genau ein Jahr. Und das war auch genau die Zeit, wo so Internet und so zu den so langsam hochgekommen ist und du auch die ersten Webseiten gesehen hast, die dann auch echt ganz gut aussahen.
Das war also 2001 sowas?
Ja, es war 99.
Oder? Ach, es war 99,
okay. Ja. Und dann hatten sich auch Freunde von mir selbstständig gemacht und ich hatte auch, also es waren ja öfters auch mal Freelancer in der Agentur und dann hast du immer so gesehen, dass die halt so irgendwann reingekommen sind und dann so ein bisschen gearbeitet und dann so, ja, und morgen sind wir im Biergarten. Und ich dachte so, boah, was mache ich falsch? So.
Das ist leicht. Du sitzt bis 9 Uhr da und machst Pappen.
Bis 11. Also ich war ein Jahr lang keinen Tag vor 7 Uhr draußen. Also ich war an meinem Geburtstag bis 12:30 in der Agentur.
Oh, scheiße.
Es hat schon Spaß gemacht. Ja. Ich meine, du sitzt ja da drin, du kannst Musik hören und es wird dir ja wahnsinnig viel so auch vorgegaukelt, dass das so deine neue Familie ist. So. Und ist doch alles cool, du kriegst auch Sushi, so, wenn du lange arbeitest. Und ja, und wie gesagt, ich hatte einen super Chef, der war echt cool und der hat mir auch echt, also so typomäßig wirklich viel gelernt und echt nochmal auf die Finger geklopft. Und ja, aber trotzdem habe ich dann gemerkt, so dass wenn wir so in einem Meetingraum gesessen sind und es ging darum, so Ideen zu spinnen für eine Kampagne, dann hat mir der Kopf, also es hat geraucht. Und wenn es dann darum ging, okay, und jetzt layouten wir das und machen Layouts, dann konnte ich halt die Layouts rausballern ohne Ende und habe gemerkt, so nee, ich bin kein Werber, ich bin eher Designer. Und dann habe ich die ersten Webseiten auch gesehen und irgendwann gab es halt mal so einen Moment nachts so, wo ich mir gedacht habe, so was mache ich denn hier eigentlich so? Das macht mir gar nicht Spaß. Also es würde mich jetzt nicht stören, wenn es das wäre, was ich gerne mache. Und ja, dann habe ich am nächsten Tag gleich gekündigt. So.
Okay.
Und so, ja, also wie gesagt, ich meine, ich wusste ja auch schon von anderen, dass das irgendwie auch geht so. War trotzdem, glaube ich, eine mutige Entscheidung, weil du ja klar, du hast natürlich eine Kündigungsfrist und so, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie einen Kundenstamm oder eine Förderung oder irgendwas. Aber
du hast gekündigt, um dich selbstständig zu machen.
Ja, genau. Ich habe mir gedacht, nee, ich will jetzt Freelancer werden. So.
Und wie alt warst du da?
24.
Ja, es ist ja immer so, es gibt ja so Zeiten im Leben, wo man sich das mehr traut und dann später, ich meine, wenn du es mit 35 dir überlegst, dann ist die Hemmschwelle viel höher.
Ja, vor allem hast du ganz andere Fixkosten.
Und ja, so. Ja.
Ich meine, ich habe damals in einem kleinen Apartment gewohnt und die Kosten waren überschaubar Aber trotzdem, also ich glaube, so die Entscheidung zu sagen, okay, ich habe halt jetzt nicht mehr am 27. mein Gehalt, sondern ich schaue, dass das irgendwie geht so.
Du, und Veränderung erfordert immer Mut. Und ich muss sagen, ich hab mich 2005 selbstständig gemacht. Ja. Und also seit 2005 habe ich kein regelmäßiges Gehalt mehr gehabt. Ja. Und bis heute denke ich mir, vor allem jetzt meine Freundin, wenn ich da sehe, wie der Gehaltscheck reinkommt, bin ich schon ein bisschen neidisch. Vor allem, wir sind im Urlaub und sie kriegt Geld. Ja. Das ist ja auch fantastisch.
Du kriegst eine Rechnung.
Ich krieg weiterhin eine Rechnung, genau.
Und ein Schreiben vom Finanzamt.
Ja, genau. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile, muss man natürlich sagen.
Absolut, aber ich muss sagen, ich habe es nie bereut. Also ich meine, ich habe da wahrscheinlich wie jeder Selbstständige oder ja jeder, der eine Agentur oder sonst was gegründet hat, auch Höhen und Tiefen. Also klar, irgendwann kommt halt auch mal das Finanzamt und ja, vernichtet dich so halb, aber das sind alles so.
Aber das habe ich nicht verstanden. Das kann man sich doch vorher ausrechnen. Ich bin so ein Akribischer. Ich habe so eine Excel-Tabelle, da steht meine ganze Planung für das nächste Jahr drin. Ja, es ist, ist ein bisschen arg penibel, verstehe ich. Aber man kann sich's ausrechnen.
Ja, schon, aber also ich hatte wirklich genau mal den Fall, also ich habe es mir nicht ausgerechnet, beziehungsweise sind Projekte, die ja größer hätten sein sollen, sind halt nichts geworden, beziehungsweise beim Anwalt gelandet. Ich habe gar nichts gekriegt, Kosten und so. Und letztendlich, du bist dann in so einer Spirale drin und also da musst du dich halt erstmal wieder rauskämpfen. Mhm. Aber es sind alles so, so School of Hard Knocks.
Ja, ja. Aber wenn die Sachen beim Anwalt landen, das hatte ich nur zweimal, glaube ich. Mhm. Aber das ist schon richtig madiger, weil du bist halt du schläfst nicht mehr gescheit und so, weil das ist halt alles. Und eigentlich könnte man irgendwie sagen, scheiß drauf, das sind ein paar hundert Euro oder tausende, was damals waren bei mir die Sachen auch nicht so groß, muss ich sagen. Aber es war so, ich habe mich so ungerecht behandelt gefühlt, dass ich es nicht bleiben lassen konnte.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, man lernt damit zu leben. Also ich konnte immer noch gut schlafen, weil irgendwann war es halt so, hey, kann ich jetzt eh nicht ändern. Und ich meine, das ist genauso wie halt das ein Auf und Ab ist mit den Kunden, also mit oder mit den Projekten oder mit der Kunst. So, du weißt nicht, was morgen ist. Und ich finde das aber auch gerade spannend. Also das ist eigentlich bei mir seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, eigentlich nie so gewesen, dass ich einen Kunden hatte, der mir ein Jahresetat gegeben hat oder für ein halbes Jahr, wo ich wusste, okay, jetzt kommt das ständig rein, sondern es ist eigentlich immer so Projektkunden und
Das hätte ich auch nie gewollt. Ich fand das immer schön, so diese Projekte zu haben, weil dann sind sie auch vorbei und dann ist man wieder frei für was Neues.
Ja, das stimmt. Also es hat schon so gewisse Vorteile, weil du halt einfach auch länger planen kannst und es ist auch so, dass ich seit 20 Jahren auf den Moment hin arbeite, dass ich mal nichts zu tun habe und es passiert nicht. Das ist immer so meine To-Do-Liste. Also ich glaube auch wirklich so, wenn du selbstständig bist und irgendwie, also egal in welchem Bereich, also wenn man nichts zu tun hat und in seinem Studio oder in seiner Wohnung sitzt und nicht weiß, was ich machen soll, weil keine Jobs reinkommen, dann macht man auch irgendwas verkehrt, weil es gibt immer was zu tun. Also
Ich meine, ansonsten machst du halt an deine eigene Website mal wieder was Neues was.
Und die Liste ist ja endlos. Genau, also und ich habe da wirklich so, also auch auf dem harten Weg das gelernt. Also es hat nicht ganz gestimmt. Also ich hatte schon mal einen Kunden, wo ich regelmäßig Jobs bekommen habe. Und der hat mich aber dann, der hat so ungefähr dann 70% meines monatlichen Einkommens ausgemacht.
Gefährlich.
Und die sind aber von ganz kleiner Firma zu weltweit agierende Firma gewachsen und hatten dann irgendwann so von ihren Investoren die Ansage bekommen, dass das mit so einem kleinen Studio echt jetzt mittlerweile riskant ist, so, weil ich habe da Anzeigen nach Australien geschickt, so, das war halt also ein Sportkunde, also so waren auch viel so Board-Designs und so weiter. Und und irgendwann habe ich mit denen einen Termin ausgemacht oder besser gesagt die mit mir und mit unterschiedlicher Zielsetzung. Und zwar war meine Zielsetzung, dass ich sagen wollte, hey, lass uns doch jetzt hier mal einen Vertrag und einen Etat machen, dann stelle ich mir Leute ein und dann können wir das alles flüssiger machen. Und deren Ziel war, hey, war eine schöne Zeit mit dir. Wir gehen jetzt zu einer großen Agentur, geben denen einen 150.000 Euro Etat. Du kannst aber gerne irgendwie für uns noch ab und zu was machen.
Ach, scheiße. Also, das ist ein bisschen wie wenn deine Freundin mit dir Schluss macht, ohne dass du damit rechnest.
Ja, also es war so, also von heute auf morgen. Und das war also wirklich so, es gab noch so ein, zwei Projekte und dann wäre das so ausgelaufen. Und das klingt jetzt alles erstmal hart so, das war erstmal so, ups, also ich habe wirklich danach so mir gedacht, so, ey, fuck, wie mache ich denn das jetzt so? Und dann aber eben so mich zurückerinnert, so wie hätte ich es jetzt bei Graffiti gemacht, so einfach so die Situation mal kurz sondiert und habe dann also angefangen, okay, ich muss jetzt einfach akquirieren, neue Kunden kriegen und muss das irgendwie schaffen, dass das halt weitergeht. Und habe dann also ab dem Zeitpunkt, wo ich keine Ahnung von hatte, habe Blindakquise gemacht, habe überall angerufen, bin auf Messen gefahren, bin den Leuten so lange auf die Nerven gegangen, bis ich einen Job gekriegt habe.
Und wie lief das?
Es lief gut, es lief super.
Weil du also, hattest ja auch schon ein paar Jahre Portfolio, das zu zeigen
ja, konntest, oder? Ja, das erstens mal und es sind dann so, manche Sachen fügen sich dann auch so. Also ich hatte dann so einen Workshop so veranstaltet so und das war beim Volvo Sports Design Award von der ISPO, das ist so eine Veranstaltung und da sind viele Leute aus der Sportbranche so, also auch die Kreativen so, die da so alle so, also werden viele Vorträge gehalten von auch von diesen ganzen Creative Directors und so weiter. Und ich habe da einen Workshop gemacht, so einen Urban Art Workshop, so mit drei Künstlerinnen, die ich noch eingeladen hatte. Und da war dann ein so ein Typ, der ist mir nur aufgefallen, dass der wie ein Irrer da ein Bild nach dem anderen gemacht hat. Und irgendwann zum Schluss ist er halt so gekommen und hat mir seine Karte gegeben und hat gesagt, hey, hier, ich bin der von der Chief, schieß mich tot, von Burton Snowboards, melde dich mal. Und dann habe ich halt für Burton Snowboard-Grafiken gemacht und bin dann eben mit so, okay, das war so ein kleiner Ego-Boost und dann so am nächsten Tag auf die ISPO und bin halt dann auch so von Stand zu Stand und war dann eben so, konnte dann auch gleich mit einwerfen, dass ich den Sports Award gemacht habe. Also man kriegt ja auch so Tactics, so ja, was ja, man klar. wo wie reinstreut. Und da war ich dann bei Forum Snowboards, die eine Tochter von Burton sind und der gleich so, ah ja klar, ich habe das mitgekriegt, so ja natürlich. Und hat mir am Abend noch eine Mail geschrieben, so hey super, dass du zu uns im Stand gekommen bist, ja lass uns zusammenarbeiten. Und dann habe ich für die zwei Snowboard-Kollektionen gemacht.
Und, also zwei Jahre
letztendlich? Nee, nicht zwei Jahre, zwei Linien, also so zwei. Also
in einer Saison, ja.
Ja, in einer Saison, genau. Und letztendlich sind das dann so Stück für Stück so Türöffner. So das nächste Jahr war ich halt dann irgendwie, also in der Zwischenzeit hatte ich auch noch so andere Projekte gemacht, also so andere Namen, so größere und war dann im nächsten Jahr wieder auf der ISPO und dann stehst du halt da und sagst so, ja, hallo, hier so, sagst halt deinen Text auf, den du schon tausendmal gesagt hast, den du schon selbst dich reden hörst so und dann meistens ist es so, dass die halt so sagen so, ja, nee, hey, so, da waren heute schon fünf da, brauchen wir nicht. Und dann lässt du aber halt so ein paar Namen so, droppst du halt so, ja, ich habe für die was gemacht, für die. Und auf einmal geht es halt so weiter. Ja, dann war es wirklich so, dass also einmal so ein einer von einer Snowboard-Marke dann so gesagt hat, so, hey, warte kurz, ich hole hier kurz den richtigen. Und dann ist der da so wie wild am Stand rumgelaufen und ich stand halt so da so und sehe den wie so ein Wiesel so von links nach rechts. Und er so, hey, ich komme gleich. Und irgendwann hat er da so einen Typen so angeholt und dann, ja, und dann hat der sich das Portfolio angeschaut und dann, ja, war halt so die nächste Snowboard Nummer dran. Und so habe ich mich dann so durch sämtliche Snowboard-Marken gehangelt. Und
aber ist dir das leicht gefallen, die Leute so anzusprechen oder war das eher viel Überwindung?
Ja, es ist, also ich hasse es. Es ist wirklich so, das ist, glaube ich, ein bisschen so wie du siehst jemanden auf der Straße, den du toll findest und du sollst jetzt hingehen und was sagen. Ich glaube, das ist ähnlich damit zu vergleichen, aber es ist so halt alles Übung so und ich glaube, so war das da halt auch. Also ich glaube so, also auch mit diesen Telefonaten, also das, ich habe halt den Plan gehabt, okay, heute machst du 10 Telefonate und die ziehst du jetzt durch. Und dann
und das erste du kurz Telefonat durch. Ist immer das Schwierigste, wenn man einmal den Hörer in die Hand nimmt,
der Rest läuft. Ja, und das Schlimme ist aber auch, du landest dann natürlich auch dann bei irgendwelchen Praktikanten, die dann sagen so, nee, wir brauchen gar nicht so. Und hatte ich dann eben auch, dass ich also für ein Magazin, da habe ich, glaube ich, 3-4 Mal angerufen und bin halt immer beim Praktikanten abgeblockt worden, bis irgendwann der Chefredakteur gesagt hat, so, hey, warte mal, gib mal das Telefon her. Ja, sehr natürlich suchen wir gerade jemanden. Und also da habe ich dann die Bestätigung wieder gehabt, hey, das lohnt sich schon, da so ein bisschen dran zu bleiben. Und ich meine, mittlerweile muss ich es zum Glück nicht mehr machen, beziehungsweise manchmal denke ich mir so, ja, eigentlich sollte ich es machen, um so in Übung zu bleiben. So, aber das hat mir schon viel gebracht auch.
Aber gerade das finde ich so schön, wenn du das einmal in deinem Leben gemacht hast, dann wird die Angst nie wieder so groß sein, dass du irgendwie keine Aufträge mehr kriegst. Weil du Absolut. Weißt, wenn es sein muss, kannst du dir Aufträge besorgen.
Also ich glaube, es ist aber auch so eine Grundeinstellung von mir, dass ich, also wenn es mit Design nicht klappen würde, also ich könnte mir auch vorstellen, Straßenkehrer zu sein. Also ich würde irgendeinen Job, also würde ich schon machen. Also das ist so, also ich würde jetzt nicht sagen so, nee, aber ich bin doch Designer und Künstler und ich muss doch hier hofiert werden, sondern nee,
Das habe ich mir auch mal
gedacht. Ich glaube, das ist eine Grundeinstellung und ich glaube, das bewahrt mich davor, dass ich eben das nicht machen muss. Und deswegen habe ich aber auch den Respekt vor solchen Jobs. Ja, also das ist auch für mich, wenn es auch so um Angebote geht oder so, denke ich mir dann oft so, okay, also jetzt überleg mal, wie lange dafür eine Frau an der Kasse sitzen müsste.
Ja, ja, klar.
Und auf einmal kriegst du ein anderes Verhältnis dafür und denkst dir so, okay.
Ja, wobei das darf man auch immer nicht unterschätzen, weil so ein Stundenlohn, den man da irgendwie aufruft, ja, klingt wahnsinnig toll, aber wenn du am Ende siehst, du bist halt nie komplett ausgelastet oder zu sehr ausgelastet, du musst Akquise eben machen, du musst dich um dein ganzes eigenes Zeug kümmern. Ja. Das heißt, du wirst ja effektiv für ein Drittel deiner Zeit bezahlt oder so.
Klar, ja, und vor allen Dingen, also die Angestellte an der Kasse oder der Angestellte, der macht um 6 die Kasse zu und muss nicht mehr dran denken. Ja. Und du wirst halt 24 Stunden am Tag damit beschäftigst du dich in
Also auch da ist eben wieder Vor- und Nachteile. Aber ich finde vor allem immer so, weil wenn man dann Leuten sagt, ich nehme irgendwie so und so viel die Stunde und die sitzen da, weil sie halt in einem Angestelltenverhältnis sind und sagen, das ist ja irre, wie viel du verdienst. Ja, ja, ich denke mir, am Ende kriege ich weniger raus am Monatsende als du, weil du halt überhaupt nicht weißt, wie viel ich tatsächlich dann abrechnen kann und wie viel nicht und was das meine stimmt, Abgaben sind und so.
Auf jeden Fall.
Das klingt besser, als es ist manchmal.
Ja, natürlich. Also klar, ich meine, es ist mit der Kunst ist es noch viel krasser so, weil also Kunstwerke ja dann wirklich ein Werk sind. Und wenn dann auf einmal da so ein Preis fällt, dann das klingt nochmal krasser, weil das dann halt irgendwie schnell Tausende, Zehntausende Beträge sind. Aber da steckt ja wirklich dein Herz drinnen und das ist so, so wie deine Babys, die du ja auch nicht weggeben willst. Also so, das ist ja ähnlich auch.
Wann ist denn das Künstlerische dann dazugekommen? Weil bis jetzt haben wir eigentlich darüber geredet, dass du dich selbstständig gemacht hast dann und halt eben die kommerziellen Sachen gemacht hast. Und ich meine, wenn man sich deine Sachen anschaut, hier stehen ja einige Sachen von Christian Rumm, das könnt ihr euch nachher alles mal in Ruhe anschauen. Aber da ist ja schon eine riesen Schnittmenge zwischen den kommerziellen Sachen und den künstlerischen Sachen. Aber wann hast du das erste Mal gesagt, ich mache jetzt wirklich irgendwie was für mich oder nicht kommerziell
in dem Sinne? Also eigentlich ist das die ganze Zeit parallel gelaufen so. Und das kam mir dann auch so, dass ich auch Bücher rausgebracht habe, so über Urban Contemporary Art, also aka Street Art, aber habe ich dir gesagt, ich mag den Begriff nicht so gerne. Und da bin ich ja auch so in diese Kunstszene wieder eingetaucht. Also und mit Graffiti war es ja ähnlich. Das ist ja auch eine Kunst der Sachbeschädigung.
Ich möchte die Bücher jetzt nur nicht so unter den Tisch fallen lassen. Es waren 3 Bücher, glaube ich, die du in der Serie rausgebracht hast, oder? Wie hieß die gleich nochmal?
The Art of Rebellion.
Genau.
4 waren es.
4.
Genau.
Und die haben sich ja verkauft wie warme Semmeln, muss man sagen.
Ja, das war das richtige Buch zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Also das war sehr gutes Timing. Auch sehr viel Arbeit. Genau, war der richtige Zeitpunkt.
Und das war komplett so, in Eigeninitiative?
Ja, also es war so, ich habe 2000 habe ich dann, also nach dem Studium, also wo ich dann in der Werbung war, habe ich dann ziemlich mich auch von dem klassischen Graffiti losgesagt, also weil einfach irgendwann doch ein bisschen gefährlich und irgendwie, und das war auch so diese ganze
Graffiti. Es gab immer mehr Kameras an den S-Bahnhöfen.
Ja, das ist so, nicht nur das, genau. Nee, und hab dann, und es hat sich auch ein bisschen totgelaufen, weil bei Graffiti hat sich das alles sehr so in einer Ecke so bewegt, so da war so Kunst, oder es war alles nur für einen engen Zirkel an Graffiti-Leuten, die das lesen konnten, so. Mhm. Und das war irgendwie, hat mich das so ein bisschen genervt, und das ist auch so, also so sehr, soll ich sagen, päpstlicher als der Papst alles dort gesehen worden und also gar keine Freiheit, und irgendwann habe ich halt dann da nicht mehr so Lust drauf gehabt und habe mich dann sehr dem Design gewidmet. Und dann kam mehr oder weniger so zeitgleich auf einmal so die ersten Berichte so, also in, was war denn das für eine Zeitung? Blond war das, genau. Da war ein Bericht über Street Art, so über, also die ersten Vorreiter, da war dann so ein bisschen Banksy drin, ein bisschen Shepard Fairey, so die, wirklich so die allerersten Vorreiter. Und dann habe ich das so gesehen und habe mir gedacht, so, boah, das ist ja cool, das ist ja irgendwie so was ganz anderes. Und auf einmal hat sozusagen das, die Zielgruppe hat sich komplett gewandelt. Also während du bei Graffiti nur für den engen Kreis der Graffiti-Writer das gemacht hast, war bei Street Art das so für alle, so für die Öffentlichkeit, und du kommunizierst mit den Menschen und du trägst es in die Welt raus, du willst irgendwie was bewegen. So. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und vor allen Dingen, wenn du da einmal eintauchst, dann siehst du halt auch, was es da für große Projekte gibt. Also so, es hat mich total fasziniert. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich mir gedacht habe, so, ja, aber wieso gibt es da eigentlich kein Buch drüber? So. Und ein Bekannter von mir, der einen Verlag hatte, mit dem habe ich da auch drüber geredet. Und dann haben wir gesagt, so, ja, eigentlich würde das echt Sinn machen, darüber ein Buch zu machen. So. Und dann haben wir so einen Dummy gebastelt. Und ich hatte eigentlich nicht wirklich Ahnung, wie man ein Buch macht, also außer das, was man vielleicht so im Studium gelernt hat, aber so die Fallstricke, die es da gibt, also keine Ahnung irgendwie.
Und vor allem, du musstest es ja nicht nur layouten, du musstest
ja, genau,
tatsächlich überlegen, was drin sein soll.
Genau, also ich war ja nicht nur der Designer von dem Buch, sondern ich war ja auch der Herausgeber und also der Autor. Sprich, ich musste mit den ganzen Künstlern in Kontakt treten und das ging dann hauptsächlich über E-Mail, beziehungsweise ich bin dann auch in der Zeit auch öfters ins Ausland gereist, also so, wo halt dann irgendwas passiert ist. Es war eine sehr kleine Szene und habe dann eben das Buch rausgebracht, also um die Story ein bisschen abzukürzen. Und habe damals, gab es auch eine Release-Party in München, die mega geile Party war. Das war in der Registratur.
Kenne ich noch.
Das war, glaube ich, so die erste Party, wo der Laden echt aus allen Nähten gebrochen ist und wo Künstler aus dem Ausland angereist sind. Und es war so, das war eigentlich ziemlich krass, weil ich so die ganze Zeit mir gedacht habe, boah, das gibt's nicht, wie das alles so funktioniert. Ich schreibe hier mit Künstlern auf der ganzen Welt, bin auf einmal connected mit Leuten aus New York, Tokio, Brasilien, Rio, was weiß ich so, die mir auch alle schreiben, hey, wenn du mal da bist, dann kannst du bei mir schlafen, so. Und dann so, okay, dann noch eine Release-Party gemacht, das ist auch alles so, hat perfekt geklappt irgendwie. Dann schreiben mir die Künstler auf einmal so, ah, du machst eine Release-Party, ja, wir kommen. Und auf einmal waren dann so, einer aus New York da, drei aus London, aus Paris, aus so, alles in München.
Aber ich finde es auch mal eine gute Lektion, die man irgendwann mal lernen muss. Bei mir hat es sehr lange gedauert, bei mir hat es erst mit dem Podcast so angefangen, dass wenn man, du kannst alles erreichen, was du willst, vor allem wenn es um so Kontakte geht. Du musst es halt nur einfach machen.
Genau.
Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dann Jeremy Format im Podcast habe oder sowas, aber man muss sich einfach nur drum bemühen und halt dranbleiben.
Ich zitiere da einen Freund von mir, der sagt immer, ja, Ideen haben wir alle. Aber wie wär's mal mit anfangen? Das ist so, also und da muss man es halt durchziehen. Das ist also, ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so mit Graffiti und so weiter, da war es ähnlich. Also du musst es halt einmal dir überlegen, wie du es machst, und dann geht es auch. Und bei dem Buch war das dann eben ein sehr glücklicher Zeitpunkt, weil A, es gab kein Buch drüber. Parallel dazu hat aber ein anderer Autor aus London auch ein Buch über Street Art gemacht. Also ich habe mich mit dem so kurz geschalten, damit wir keine Überschneidungen haben. Und aus irgendeinem Grund ist sein Buch aber nicht rausgekommen. Und meins war zuerst draußen und war dann, also die erste Auflage waren, glaube ich, 4.500 und die war nach einem Monat verkauft. Und auf einmal so, okay, krass. Und dann ist das Buch halt, dann hatten wir einen Vertrieb, also Ginkgo Press, die sind aus Amerika, die haben das dann weltweit vertrieben und dann ist das Buch halt in den Folgejahren, also es gab dann zweites und drittes und viertes.
Man kann die bis heute kaufen, oder?
Ja, ja, genau. Und also letztendlich ist das Buch durch den Vertrieb so in sämtlichen Kunstbuchhandlungen, Museen der Welt gelandet. Also ich habe das eine Zeit lang, wenn ich irgendwo in der Stadt war, immer so ein bisschen zum Check gemacht. So.
Das ist schon auch ein stolzer Moment.
Ja, wenn natürlich, klar. Kommst, ich stand in der Tate Gallery und dann so, okay, cool, hier ist mein Buch. So. Und, und das war halt ein sehr glücklicher Zeitpunkt und dadurch. Und bei dem Buch war es ja auch so, das war nicht klar, ob das irgendwie Geld bringt. Also das war so ein Obolus war ausgemacht, was ich dafür bekomme, aber die Zeit, die ich da rein investiert habe, ich habe wirklich endlos viele E-Mails geschrieben. Also es ging eigentlich ab dem Moment los, wo der Startschuss kam, habe ich weiß nicht, wie viele Mails am Tag beantwortet. Also an dem Tag, wo der Startschuss war, war es zum Beispiel so, ich habe um 5 Uhr nachmittags die Mail geschrieben und bin dann weg und habe am Abend nochmal meine Mails geschickt und hatte eben einen, das war so ein Blog in Frankreich, dem habe ich geschrieben, ja, ich bringe das Buch raus, ob er dann seinen Künstlern, die bei ihm so die Sachen einschicken, mal schreibt, dass ich ein Buch mache und dass die sich bei mir melden sollen. Und habe halt so mit 5 oder 10 Mails gerechnet und hatte aber auf einmal 150 Mails. Und dann hast du denen halt geantwortet und du schickst eine Antwort raus und im nächsten Moment kriegst du wieder eine Frage und so war ich eigentlich so ein E-Mail-Beantworter eigentlich und plus das halt Sachen, also es kam die ganze Zeit Post an.
Hattest du noch Kundenprojekte zu der Zeit?
Ja.
Auch noch parallel?
Ja, ja, genau.
Okay, und ist da irgendwas hinten runtergefallen oder hast du es irgendwie gemanagt?
Ja, schon. Die Beziehung. Oh. Also, ja, war auch, ich meine, das ist ja auch so ein Moment irgendwie. Ich habe halt wirklich 24 Stunden gearbeitet und das war alles so, ja, es ist aber alles so krass gelaufen. Du bist halt in so einem Tunnel und denkst dir so, boah, krass, wie das alles läuft. Und es ist so, die Release-Party so, ja, natürlich kannst du hier eine Party machen. Und dann frage ich die DJs irgendwie, war ein Freund von mir, ja klar, legen wir umsonst auf. Und ich denke die ganze Zeit so, boah, alles läuft, wo ist der Fehler? Mhm. Und dann wirklich so zwei Tage vor der Party auf einmal so Beziehung beendet und dann so, okay, fuck. Ja, aber ging auch weiter, also ja. Ja,
aber es ist halt häufig, dass man, vor allem wenn man so Erfolg hat damit irgendwas, dass man ein bisschen blind wird und andere Teile einfach des Lebens irgendwie leider etwas vergisst.
Ja, genau.
Und, aber ist das eine Lektion, die du danach gelernt hast, meinst du? Oder gab's
ja,
solche
das
Situationen?
Auf jeden Fall schon. Also ich meine, ich habe schon so Alarmglocken und also ich versuche das schon auch, also meine Faszination, also es ist ja, glaube ich, mein Problem ist ja, dass ich extrem fasziniert bin von den ganzen Sachen und da könnte ich 24 Stunden am Tag mich damit beschäftigen, aber ich merke auch einfach, nee, man muss auch mal einen Gang runterfahren. So, es hat irgendwann auch mal ein Bekannter von mir, ein Künstler, zu mir gesagt, der hat zu mir gesagt, so, hey Chris, you have to chill, bro. Das ist ein Engländer, also, hey, you have to chill. Aha. Ja, okay, gut.
Ja, aber du bist halt auch sehr begeisterungsfähig, muss man sagen. Ja. Das merkt man mit dir halt auch. Das ist auch wieder Fluch und Segen.
Ja, total. Und das war eben, weil eigentlich deine Frage ja ursprünglich war, wie ich zur Kunst kam wieder. Da habe ich mich dann also mit einer Art von Kunst auseinandergesetzt, die halt für mich perfekt funktioniert hat. Das war so das, was ich immer gesucht habe, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist cool, du hast Interaktion mit den Leuten. Also ich habe dann auch viel an so Projekten teilgenommen, also mitgemacht, also auch an größeren. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich ja auch diesen Begriff Street Art so ein bisschen damit meine Probleme habe, weil halt viele denken, das ist so Banksy und Schablonenkunst so. Und es gibt halt einfach krasse Kunst im öffentlichen Raum Projekte und die halt unerlaubterweise oder auch erlaubterweise passieren und die mich total faszinieren. Mhm. Also ich war da an einem Projekt mal beteiligt in Madrid. Da haben wir in so einem Team von 12 Leuten haben wir einen Morgen in der kompletten Innenstadt von Paris die City Lights ausgetauscht, also rausgenommen und überall waren so so Lebensweisheiten drin. Also das war ein Künstler aus New York, der hat irgendwann mir eine Mail geschrieben, hat gesagt, ja, ob ich da auch einen Live-Slogan habe so. Und er hat also 100 Leute angeschrieben und möchte die dann, also diese Slogans in der Innenstadt, also er möchte die ganze, das war so ein Advertising-Takeover. Mhm.
Aber war das irgendwie legal abgesprochen oder war das so eine Course-Nummer?
Das war ziemlich illegal.
Okay.
Und das war, da kam halt wieder so dieser Spirit so vom Graffiti, so dieser Nervenkitzel hoch. Und dann hatte ich ihm gesagt, so, also wenn du Hilfe brauchst, ich komme auf jeden Fall, helfe ich dir. Und das war dann total geil, weil wir haben uns dann getroffen. Das war alles so ein bisschen so wie Ocean's 11, weißt du, so dann hat jeder so seine Aufgabe gehabt. Das waren halt 4 Teams. Jedes Team hatte also einen, der die Kästen aufgemacht hat und die Werbung raus. Der andere hat die Werbung rein und den Kasten zu und der dritte war der Fotograf, der es dokumentiert hat.
Und irgendjemand hat einen Schlüssel besorgt dafür dann, oder?
Ja, es war ein, der war auch Teil des Teams, der hat in der Nacht davor von sämtlichen City Likes die Dinger aufgemacht. Mhm. Das heißt, du musstest nur noch so dagegen treten, dann sind die aufgegangen und hast sie ausgetauscht. Mhm. Und das war aber alles halt, wäre da jemand erwischt worden, hätte das, glaube ich, richtig Ärger gemacht so. Und insofern war es halt auch klar, so, wir fangen alle um Punkt 6 Uhr an und wir müssen in 20 Minuten das erledigt haben, weil dann kriegt das halt vielleicht irgendjemand mit. Und wenn dann einer zu spät anfängt, dann hat er halt ein Problem.
Das ist wirklich sehr Ocean's 11.
Ja,
wir haben 20 Minuten Fenster.
Ja, wirklich. Genau. Und aber das Coole war wirklich, dass halt dann um 7 Uhr morgens bist du durch Madrid gegangen und du hast keine Werbung mehr gesehen, sondern nur überall Slogans so. Und das dann, also das Projekt hat dann der Jordan, so hieß der hat es dann auch weiter an sämtliche Blogs rausgeschickt und also, dass es das Projekt jetzt gibt, also weil seine Idee auch war, also wenn das einmal so publik ist, dann kannst du auch nicht mehr, dann können dich auch die großen Firmen nicht mehr verklagen, weil dann würden sie ein Kunstprojekt verklagen. Und ja, und das war so ein bisschen das, was mich halt bei diesem ganzen Urban Art so fasziniert hat und nach wie vor. Also das ist halt extrem spannend, aber so das Klischee, was Street Art ist, wird halt gerne mal so in so Schablonenkunst.
Diese Worte sind ja auch immer so, am Anfang sind die okay und dann wird es halt so adoptiert von anderen Bereichen.
Genau.
Und dann passt das Wort auf einmal nicht mehr. Das ist ja immer so das Problem, dass die Sprache immer so nachwachsen muss. Etwas anstrengend manchmal.
Genau.
Auch dann.
Ja. Und aber auf jeden Fall, das war so der Einstieg wieder so in die Kunstwelt, also und das hat sich ja dann auch weiterentwickelt. Also so, ich habe dann irgendwann auch so meine Aufgabe darin gesehen, nachdem sich die diese Kunstform, die dann also dann klar durch jemanden wie einen Banksy auch international immer bekannter wurde und also hat sich das krass entwickelt, so von den ersten, in dem ersten Buch waren das halt alles noch kleine Künstler, so die irgendwie da so ein bisschen was gemacht haben, so. Und im zweiten Buch gab es dann schon die ersten Ausstellungen und die größeren Projekte und dann im vierten Buch hattest du dann halt Künstler, die im Museum of Modern Art ausgestellt haben und irgendwie halt richtige Kunstkarrieren, also habe ich da mitverfolgen können und habe halt parallel auch, also meine Kunst auch gemacht, aber war natürlich so in so einer Kuratorentätigkeit, Autor, Künstler, Art Director, so irgendwie so alles so ein bisschen und habe das halt so angeschoben und habe aber schon auch gemerkt, ich würde es gerne noch mehr machen und nachdem das aber dann doch auch so ein gewisser, ja, wie soll ich sagen, so ein fällt das Wort jetzt nicht ein, so ein, ich in so einem Flow war, so, also ja, ich hatte ein Studio zu bezahlen, ja, gewisse Fixkosten und so weiter, da kannst du jetzt nicht von heute auf morgen sagen, so, ich mache jetzt nur noch Kunst und schaue, ob sich meine Bilder verkaufen und versuche irgendwie da in so einer Stadt wie München zu überleben.
Aber das ist ja so ein Problem, und, das viele haben, diesen Spagat irgendwie zu schaffen.
Genau. Und deswegen ging das nicht so flüssig oder also nicht so von heute auf morgen, sondern ist ein ja, so ein Übergang so von ja, erst waren es vielleicht 20% Kunst, 80% Design und jetzt mittlerweile ist es so bei, ich würde mal sagen, 50-50 oder 60-50, das ist wirklich 60-40, also es ist wirklich so mal mehr Kunst, mal mehr Design und ja.
Es ist ja sehr schwer, so ein Leben in so eine Stunde reinzupacken, ja. Aber eine Sache, die ich ganz gerne noch von dir hören würde, ist das Projekt, das du zusammen mit dem Patrick, heißt
Patrick,
der, glaube
ich, Hartl,
noch.
Ja, genau.
Weil das ist ja auch wieder alles irgendwie zusammen. Also ihr macht Kunst und ihr kollaboriert aber eben auch wieder mit Leuten auf der ganzen Welt.
Genau, oder? Also da hat sich eigentlich so auch wieder so der Kreis geschlossen, weil den Patrick kenne ich aus unserer gemeinsamen Graffiti-Zeit aus den 90er Jahren. Also da haben wir viel Unfug getrieben. Und er hat dann auch Design studiert, aber Schwerpunkt Kalligrafie. Und es hat sich so ein bisschen aus den Augen verloren, weil er in einer anderen Stadt studiert hat.
Gab es wirklich einen Schwerpunkt Kalligrafie? Das scheint mir sehr speziell.
Nee, also er war in Augsburg auf der FH und hat da eben sehr viel Kalligrafie sich mit auseinandergesetzt. Und ist dann, hat dann früher den Absprung geschafft, nur noch Kunst zu machen und ist dann es gab dann so diesen neuen Begriff Kalligraffiti. Das hat also ein Graffiti-Künstler, der also auch so das geschafft hatte, Kalligrafie mit Graffiti, mit Tags zu verbinden, der hat diesen Begriff geprägt und der hat irgendwann so, nachdem das ziemlich durch die Decke ging, so mit einer Facebook-Seite, mit einer Million Follower und so weiter und der auch wirklich also sehr etabliert ist im Kunstmarkt, hat er irgendwann 50 Ambassadors so für jedes Land ernannt und der Patrick war einer von denen in Deutschland auch. Und habe ich alles immer nur so am Rand so mitgekriegt und irgendwann habe ich ihn mal auf einer Ausstellung besucht, so, also wir hatten uns zufällig gesehen, weil wir im selben Viertel gewohnt haben, also weil ich ins Westend gezogen bin und dann war ich auf seiner Ausstellung und dann hatten wir so, also das war, wir haben eine sehr enge Freundschaft gehabt so und das ist ein bisschen auseinandergegangen und haben halt, da war so ein Mann so am Reden und dann habe ich irgendwann gesagt, so, hey, lass uns doch mal gemeinsam malen, so einfach mal so eine Session machen. Und dann bin ich ein paar Tage später zu ihm ins Atelier gegangen und wir haben einfach angefangen. Also wir hatten keinen Plan, also wir haben jeder so halbfertige Leinwände dabei gehabt und der eine hat beim einen was gemacht, der andere beim anderen und wieder was so. Also er hat ja sehr kalligrafisch gearbeitet und sehr viel mit Tags und so. Bei mir war es eher so grafisch, also so sehr abstrakte Flächen so.
Aber das heißt, ihr nehmt eben das vom anderen als Grundlage und dann arbeitet ihr damit weiter.
Genau. Also ich habe sozusagen von ihm was weggenommen und er hat von mir was weggenommen. Und dadurch sind so vielschichtige Bilder entstanden. War aber alles nicht geplant. So, das war einfach nur so, hey, wir haben Spaß dran und hey, voll cool, dass wir uns jetzt wieder so öfters sehen. Und dann kam irgendwann eine Anfrage für eine Ausstellung für den Patrick und da hat er dann gesagt, hey, da könnten wir ja eigentlich, nachdem wir jetzt eh viel mehr zusammenarbeiten, eigentlich da ausstellen so. Und wir hatten aber noch gar keinen Namen dafür und dann so, ja, wie nennen wir das? Ja, es sind irgendwie so lauter so Schichten, so Ebenen. Ja, dann nennen wir das doch Layer Cake. So, kennst du den Film Layer Cake? Ja klar, den kenne ich. Ja cool, wir nennen es Layer Cake. So, und das ist sozusagen jetzt unser Name so, also unter dem wir als Künstler arbeiten.
Der Schichtkuchen.
Und genau, der Schichtkuchen. Und eben, also es passt eigentlich perfekt, also so wie Arsch auf Eimer eigentlich so. Und letztendlich ist es so, es war nicht beabsichtigt, aber irgendwann ist uns aufgefallen, dass das eigentlich eine Konzeptkunst ist, weil wir eigentlich so eine der Grundregeln des Graffiti, dass man die Arbeit des anderen nicht crossed und übermalt, außer man will ihm irgendwie eins reinwürgen, so wie was ich vorhin erzählt hatte. So. Das ist unsere Basis. Also einer nimmt was weg, der andere macht was drüber. Wir diskutieren da auch nie, sondern es entstehen einfach dann im Lauf der Sessions total vielschichtige Bilder, so abstrakt. Und haben da also mittlerweile sehr viel Ausstellungen schon
gemacht. Und ihr macht es aber eben nicht nur ihr beide, sondern ihr schickt Leinwände auch durch die ganze Welt.
Genau, oder? Wir haben das dann also vor 3 Jahren haben wir uns gedacht, also wir haben dann auch ein Buch rausgebracht, weil irgendwann...
Weil das machst du einfach immer.
Ja, ich bringe einfach ein Buch raus. Der Patrick macht schon immer so Witze, wenn ich irgendwie irgendwas fotografiere. Also ja, das wird wieder die Art of U-Bahnhof. das wird das nächste Buch dann. Zu der Zeit eben, als dieses Kalligraffiti, das war dann so der nächste große Scheiß irgendwie, der so draußen war, wo es auch kein Buch drüber gab. Und dann haben wir halt auch gesagt, lass uns da ein Buch drüber machen. Und dann haben wir ein Buch gemacht über, es heißt The Art of Writing Your Name. Also wir bleiben so ein bisschen in dem Namensding. Und das ist auch also wieder sehr erfolgreich gewesen. Jetzt nicht so ein Verkaufsschlager wie die Art of Rebellion Bücher. Aber
es wäre aber auch schwer gewesen, das nochmal zu toppen, muss man sagen.
Genau, es hat auf jeden Fall ziemlich für Wirbel gesorgt, weil eben Shu, also das ist der Kalligraffiti entwickelt hat und der wirklich so, das ist so einer der Godfather des Graffiti in Europa. Also der hat eigentlich Graffiti nach Europa gebracht, mehr oder weniger, ein Künstler aus Amsterdam. Und der war ursprünglich auch mal bei uns bei dem Buch involviert und irgendwann hat er uns gesagt so, also ja, wir sollen mal nach Amsterdam zu ihm kommen, weil irgendwie, um mit ihm zu sprechen, wie man das mit den Ambassadors machen kann. Dann hat er halt gesagt so, ja, also eigentlich habt ihr mit eurem Buch meine Auswahl an Ambassadors und mein ganzes Kalligraffiti-Ding komplett in Frage gestellt. Wie können wir da jetzt weitermachen? Und der Patrick so, ich würde sie alle rausschmeißen und nur die nehmen, die im Buch sind. Und der so, yeah, I think about that. Und dann am 31.12. hat er so eine Mail an alle Ambassadors geschrieben, so, ja, also wir haben jetzt hier so, es ist jetzt neu, jetzt sind die und die nur noch Ambassadors, so, war schön mit euch. Und wir so, aber letztendlich war es auch so, es hat sich einfach viel getan. Und
aber ist es irgendwie auf euch zurückgefallen? Gab es da irgendwie ein bisschen Hate dann? Oder?
Ja, es gab ein paar, die dann irgendwie so gesagt haben, so, ja, irgendwie so, ja, wir machen jetzt was Eigenes und klar, natürlich. Also ist aber nie passiert. Also die Ideen hatten sie, aber gemacht haben sie es nicht. Aber für uns war es letztendlich auch so, das Buch hat auch also wirklich von der Auswahl der Künstler und von dem, wo es auch hingegangen ist, so dieses diese abstrakte, urbane Kunst, ist einfach so die Weiterentwicklung. Also das ist eben, dass wenn man so ein bisschen mehr in diesen ganzen Szenen so eintaucht, dann merkt man einfach, wie sich Graffiti zu Street Art, zu Kalligraffiti, Urban Contemporary, abstrakte Kunst entwickelt hat. Und also mittlerweile jetzt auch das, was ich jetzt auch als Solokünstler mache, da habe ich auch sehr viel Einflüsse von Patrick wieder. Und das ist so ein Austausch. Und da passiert halt einfach ständig was. Und deswegen ist so die Schublade Street Art einfach eine falsche Schublade. So, die ist halt 20 Jahre alt sozusagen.
Wir haben vorhin ja auch noch geredet über Misserfolge. Weil es ist ja so, dass man könnte ja denken, der Christian geht in die Werbeagentur, macht sich selbstständig, produziert Bücher und hat einfach nur Erfolg, abgesehen davon, dass die Beziehung in die Brüche geht dann. Aber da gab es ja bestimmt auch noch andere
Dinge. Hat ja auch alles seinen Sinn. Ich hab ja jetzt Frau und Kind. Also es ist ja alles so, es hat alles so, warte, hier, everything happens for a reason, steht da, hat alles seinen Weg auch so.
Aber gab es irgendwie so andere Rückschläge, an die du dich noch so erinnern kannst, die vielleicht irgendwie bezeichnet waren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das ja im Vorfeld auch schon gesagt. Ich finde eigentlich auch interessant, wenn so Kreative so auch darüber reden, was halt mal nicht so geil gelaufen ist. Und also gibt es bei mir auf jeden Fall auch eine Liste so an Dingen und was zum Beispiel einmal richtig, so es war jetzt kein Misserfolg, aber es war so der Moment, also wo ich kurzzeitig drüber nachgedacht habe, unterzutauchen und einfach so verstehen konnte, warum Leute sich in Luft auflösen, weil ich habe einen Katalog gemacht, so knapp 100 Seiten in 7 oder 8 Sprachen. Und so kennst du vielleicht auch noch so im InDesign, so auf Ebenen, so die Sprachen, alles drin. Also Riesenarbeit, endlos viele Korrekturrunden und es war fertig.
Ich kann gleich sagen, so große Projekte habe ich mir nie ins Bein gebunden.
Ja, ich war die One-Man-Show für den großen Kunden. Mhm. Und das war ein Donnerstag und die sagen zu mir so, ja, okay, wir schauen es nochmal an und wir schicken dir dann die Freigabe. Und das war so die Zeit, wo die Rechner noch nicht so viel Kapazität hatten. Das heißt, du musstest doch immer irgendwie Platz schaffen. So. Und ich so, weil ich räume gerne auf und ich räume gerne meinen Desktop auf und habe an dem Abend dann aufgeräumt und am nächsten Tag kommt so der Anruf, ja, alles cool, du kannst den Katalog jetzt in Druck schicken. Und ich denke mir so, boah, ein geiler Tag, ich schicke den kurzen Druck so, setze mich an den Rechner hin, wo ist der Ordner? Fuck, wo sind die da?
Den Ordner weggeschmissen.
Ich habe den Ordner in Müll gezogen und gelöscht. Also komplett.
Du hast den Mülleimer auch noch gleich leer gemacht.
Das war alles, der Mülleimer war leer.
Du magst High-Risk-Manöver offensichtlich.
Ja, es war richtig, ich war so richtig im Flow, so okay, und jetzt ist aufgeräumt, Feierabend. Und das war wirklich so, ich saß da so, okay, was mache ich jetzt so? Parallel dazu, so der Kunde so, ja, das muss jetzt dringend in Druck und so weiter. Ja, und dann habe ich zum Glück dadurch, also kleiner Hinweis, sollte dir das auch mal passieren, ich hatte noch nicht viel gemacht. Das war so die letzte Aktion, dass ich den Rechner ausgemacht hatte und gelöscht hatte. Und man konnte, also dann ist noch nichts überschrieben gewesen. Und dann habe ich einen ganzen Vormittag mit so Norton Anti irgendwas Herstellungsprogramm den Katalog wieder hergerichtet, hatte den Höllenstress und parallel hat der Kunde immer wieder angerufen, hat gefragt, ja, und läuft alles gut? Und ich so, ja, alles gut, alles easy, super. Und so sehe so, wie der Balken so langsam sich fortbewegt und dann das Ding in Druck geschickt und zum Glück ging es alles, aber ja, genau, dann es hat alles geklappt, aber war so ein kurzer Angstmoment.
Aha, naja, genau. auch wieder daraus lernt man, glaube ich, dann.
Ja, ich habe es dann irgendwann später, habe ich es nochmal in abgeschwächter Form gemacht.
Nochmal?
Ja. Aber ja, mittlerweile habe ich große Festplatten und Backups.
Ja.
Genau. Aber Kaffee über ein MacBook habe ich auch schon geschüttet.
Das hast du auch schon geschafft.
Ja, aber wenn du eine Cloud hast, ist es okay, dann geht das Leben weiter. So.
Ja, mit diesem guten Ratschlag würde ich sagen, beenden wir jetzt dieses Gespräch an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Vielen Dank dass auch ihr alle hier wart. Und wir sind jetzt auch weiterhin noch ein bisschen da. Es gibt noch Drinks und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, auch ohne, dass es aufgenommen wird, dann kommt einfach. Danke dir.
Dankeschön.
Ja, that's it.
Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Ende letzten Sommers sprach ich mit einem anderen Münchner Designer und Künstler und das war Michael Mixen-Wiethaus. Mixen ist eine absolute Lokallegende und hat gerade erst gemeinsam mit Swatch eine Uhr herausgebracht. Wir unterhielten uns in Folge 44. Bei meinem Gespräch mit Christian musste ich auch an das Gespräch mit Eike König in Folge 57 denken. Da ging es nämlich vor allem um den Sprung vom Design zur Kunst und welche Hürden es dabei gibt. Und Christian erwähnt hier auch den wahrscheinlich bekanntesten Designer, den München jemals hervorgebracht hat, Mirko Borsche. Mirko und ich trafen uns vor nicht allzu langer Zeit und sprachen über seinen ungewöhnlichen Ausbildungsweg und über seinen Celebrity-Status in der Designszene. Das war Folge 65. Und jetzt musst du dich bis zur nächsten Folge leider ein bisschen gedulden, denn ich nehme mir eine kleine kreative Auszeit. Die nächsten 4 Wochen werde ich in einer bescheidenen Strandhütte in Asien verbringen. Aber keine Sorge, die nächsten Folgen sind schon im Kasten, unter anderem mit einem hervorragenden jungen Fotografen und einer der bekanntesten Designerinnen der Welt. Weiter geht's am 7. Juli, aber vielleicht hörst du auch schon davor mal wieder was von mir. Und falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen Bonus-Podcast ans Herz. Auf patreon.com/ohne den Hype kannst du die Show mit ein paar Euro unterstützen und dafür bekommen Supporter jede Woche einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und einen Sneak Peek auf kommende Gäste. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support und ich hoffe, du folgst mir auch auf Instagram, da siehst du wahrscheinlich dann auch ein kleines bisschen, was ich die nächsten paar Wochen so am Strand treibe. Ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst, und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Miré, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Capella von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.